Mein Name ist Gerhard Kowalski. Ich bin 76 Jahre alt und habe von 1966 bis 2007 bei der Nachrichtenagentur ADN gearbeitet, wo man automatisch auch Raumfahrt machen musste. Spezialist bin ich für sozialistische Länder gewesen. Und als die festgestellt hatten, dass ich fließend Russisch konnte, habe ich die Raumfahrt für mich übernehmen dürfen. Kein Mensch hat mir da reingeredet. Und ich habe mich praktisch neben meiner Arbeit als Auslandskorrespondent für die sozialistischen Länder, habe ich mich in Raumfahrt spezialisiert. In den 6 Jahren in Moskau habe ich mir ein Archiv aufgebaut, habe Bekanntschaften geknüpft, habe über das Soyuz-Apollo-Testprojekt berichtet 1975, 1976 über den Erstflug der MKF-6 und dann natürlich 1978 der grünen Höhepunkt über Sigmund Jähn. Nach meiner Pensionierung 2007, ich musste entlassen werden, weil die Regeln so sind, die hätten mich gerne behalten, habe ich mich als selbstständiger freier Weltraumjournalist praktisch installiert und habe dann auch noch für die damalige Agentur bis zu ihrem Ende 2013 war das so, als freier Mitarbeiter gearbeitet und jetzt und habe mich dann auf die russische Raumfahrt spezialisiert, weil das hat sie einfach angeboten. Kein Mensch hat sich um die russische Raumfahrt gekümmert, auch heute nicht. Es gibt in Deutschland nicht so gut wie keinen, der sich pausenlos und regelmäßig mit der russischen Raumfahrt befasst und hat ein paar Bücher über Gagarin geschrieben und habe da immer wieder gemerkt, dass gerade bei dem Informationsfluss es immer wieder gehapert hat. Ich hätte gerne die Gagarin-Sache schon 1999 abgeschlossen, aber das stimmte nicht in dem oder das ging nicht, weil nachdem ich das erste Buch geschrieben hatte, kamen neue Informationen raus, die wurden dann sukzessive freigegeben und da musste ich ein nächstes Buch schreiben und dann dachte ich, jetzt ist es schon okay. 2011 habe ich das geschrieben. Und dann auf einmal 2 Tage nach dem zweiten Buch wurden 200 neue Geheimdokumente über Gagarin veröffentlicht. Musste ich mich an ein drittes Buch machen. Da habe ich dummerweise geschrieben, das finale Buch. Und kaum war das Buch erschienen, 2015, gab es wieder neue Sachen. Bis heute sind viele Dinge nicht geklärt. Und ich hoffe, dass ich so lange noch durchmachen kann, bis ich die letzten Geheimnisse von Yuri Gagarin praktisch klären kann. Das ist mein Lebenswerk.
Da sind wir eigentlich schon beim Thema Geheimnisse und russische Raumfahrt. Das hat ja damit zu tun, dass nicht nur die Raumfahrt als militärisches Projekt begriffen wurde, sondern dass auch die Transparenz der sowjetischen Gesellschaft nicht sehr hoch war. Kam ja erst mit Glasnost, Gorbatschow, wo ein bisschen die Tür geöffnet wurde. Welche Erfahrungen haben Sie denn sammeln können, warum das überhaupt so geheimniskrämerisch alles gehandhabt wurde? Weil die Amerikaner auf der anderen Seite waren noch sehr freigebig mit Informationen.
Naja, zu Anfang ist es gar nicht bewusst gewesen, dass die Sowjetunion da viele Dinge zurückhält oder nicht berichtet. Ich habe den Flug von Gagarin erlebt, da war ich Soldat bei der NVA und an dem Abend saßen wir in Pasewalk in der Kneipe und da sagte ein Kollege zu mir, du sag mal, du willst doch Journalistik studieren. Ich sage, ja. Er sagte, worüber willst du denn hinterher schreiben, was willst du machen? Da sage ich, ich will alles machen, nur nicht über Kanickeldiebstähle bei uns im Dorf. Und da sagte der zu mir auf immer, wie wär's denn mit Gagarin? Ich sage, das ist die Idee des Jahrhunderts. Ich werde mich um Gagarin kümmern. Da habe ich sozusagen das erste Mal Berührung bekommen mit der Raumfahrt und habe dann alles gesammelt, was über den Flug von Gagarin kam. Das erschien mir alles ordentlich, wahrheitsgemäß und auch ausführlich. Im Laufe der Jahre ist uns dann klar geworden, dass die TASS-Berichte, übrigens die ganzen Berichte der sowjetischen Medien, die sind am nächsten Tag in der DDR-Zeitung erschienen. Damals gab es über jeden Flug gab es die Bilder von den Kosmonauten auf der ersten Seite, 2 Einspalter und so weiter und so fort. Und dann im Laufe der Jahre ist dann herausgekommen, dass gerade auch bei Gagarin, da fing es ja an, nicht die volle Wahrheit gesagt worden war. Und ich war richtig erschüttert. In meinem ersten Buch über Gagarin habe ich erst mal feststellen müssen, ich habe damals furchtbar viel Ärger bekommen mit Zuschriften, speziell aus der ehemaligen DDR, beschrieben, Gagarin ist mit mehreren Lügen in den Weltraum gestartet. Erstens, man hat gesagt, es ist ein Baikonur gestartet. Das stimmt. Aber dieses Baikonur war geografisch 300 Kilometer ungefähr nordöstlich von dem Baikonur, das wir heute kennen, von dem Raketenstützpunkt. So. Das Zweite war, es wurde gesagt, Gagarin ist an dem Ort gelandet, wo er landen sollte. Das stimmt nicht. Der Gagarin ist, der sollte in der Nähe von Wolgograd landen, ist aber in der Nähe dann bei Engels gelandet, weil der Flug nicht ordnungsgemäß stattgefunden hat. Erstens ist die Flugbahn etwas höher gewesen, als sie sein sollte. Und dann hat sich die Orbitalsektion nicht richtig abgetrennt im Zuge des Landungsprozesses. Und dadurch ist die sozusagen die Kapsel über das Ziel hinausgeflogen. Und wenn TASS schreibt, er ist dort gelandet, wo er an dem vorgegebenen Ort, dann stimmte das nicht. Also, und dann wurde damals gesagt, Gagarin sei mit dem Raumschiff gelandet, was alles Mögliche bedeuten kann. Er ist aber nicht in dem Raumschiff gelandet, wie wir alle dachten und wie auch immer gesagt wurde, sondern er ist am Fallschirm runtergekommen. Er ist rauskatapultiert worden. Die ersten sechs Soyuz, die Vostok-Raumschiffe, die hatten noch keine Vorrichtung für eine weiche Landung, sodass die Kapseln, die knapp 2,5 Tonnen wiegen, dass sie Boden gepurzelt sind, ungebremst praktisch am Fallschirm. Und die Piloten, um sie nicht zu gefährden, diese Kosmonauten, die mussten vorher rauskatapultiert werden, die sind am Fallschirm gelandet.
Und die Amerikaner zeitgleich sind ja gewassert, ja, im Pazifischen Ozean und sind mit Flugzeugträgern aufgenommen worden. Also man hätte sich ja nichts vergeben zu sagen, wir landen hier mit dem Fallschirm. Also ganz normal, so wie ein Militärflieger.
Das hat niemand begriffen, weshalb die Sowjets das so gemacht haben. Es wurde dann begründet mit der Regelung der Internationalen Astronautischen Föderation, dass der Pilot in dem Gerät, mit dem er gestartet ist, auch wieder landen muss. Ansonsten hat man gesagt, wenn das nicht so gewesen wäre, hätte man diesen Rekord von Juri Gagarin nicht anerkannt. Absoluter Quatsch. Die Vorschriften, die Regelungen von der Internationalen Föderation waren ja damals für fliegende Objekte, also für Luftfahrzeuge gemacht. Da muss man natürlich, wenn man mit dem Flugzeug startet, mit dem Flugzeug wieder landen. Und ich glaube, die Sowjets haben sich damals furchtbar verheddert in der ganzen Schose. Und sie haben sich damals auch überhaupt keinen Gefallen getan, denn die Internationale Astronautische Föderation hat mehrfach nachgefragt, hat zum Beispiel die Koordinaten verlangt. Die Amerikaner wussten damals schon die Koordinaten vom Baikonur, denn nämlich
spätestens mit der U-2, ne? Als die Militärspionage.
1960, als sie die U-2 abgeschossen haben in der Nähe von Sverdlovsk, da war schon alles klar. Aus welchem Grunde damals so eine Geheimniskrämerei gemacht war oder wenig offen über Dinge berichtet hat, ist mir absolut schleierhaft. Das sind nämlich alles Dinge, die damals aus der Sowjetunion hinterher furchtbar auf die Füße gefallen sind. Ja? Mhm. Mein erstes Buch im Grunde genommen basiert darauf, dass ich versucht habe, diesen Zwiespalt zwischen der normalen Information und der wahren Information aufzuklären.
Mhm. Machen wir mal jetzt einen Sprung in das Jahr, das nun mit einem Jubiläum sozusagen gefeiert wird. Es war der 26. August 1978, als das Raumschiff Soyuz 31 abhob. Aber Sie hatten ja als ADN-Korrespondenten ja einen gewissen Vorlauf. Wann haben Sie zum ersten Mal von diesem Raumflug erfahren? Beziehungsweise von der Tatsache, dass ein Deutscher aus der DDR dort vorgesehen ist.
Das ist eine absolut obskure Angelegenheit. Zum ersten Mal über das Stattfinden oder über die Planung dieses Raumfluges habe ich Ende Mai 78 erfahren. Also 3 Monate vor dem Start. Und ich bin damals von meinem Generaldirektor abgeordnet worden zur Akademie der Wissenschaften, die Oberhoheit hatte wegen des Interkosmosrates. Und ich bin dorthin gekommen in die Pressestelle am Gendarmenmarkt und da hat man mir eröffnet, Sie werden der einzige schreibende Journalist sein, der den Raumflug unseres Kandidaten A und B, Namen sind nicht gefallen, ein Kandidat war A, der andere war B, vorbereiten soll. Wir haben hier 2 Genossen von der Pressestelle des Ministeriums für Nationale Verteidigung, die stehen Ihnen zur Verfügung. Die haben einen Plan aufgestellt, welche Stationen Sie von den beiden Kandidaten besuchen werden. Dort stehen Leute bereit, die Ihnen über das Leben und die Arbeit und überhaupt über die menschlichen Seiten dieser beiden Kandidaten Bericht erstatten werden. Dann sind wir losgefahren und dann wurde gesagt, absolutes Stillschweigen bis zum Start.
Also, warum?
Das ist mir absolut schleierhaft. Das ist mir absolut schleierhaft. Wissen Sie, weshalb? Weil 1976 ist ja beschlossen worden, dass die Sowjetunion ihre sozialistischen Verbündeten 9 an der Zahl mitnimmt. Und im März 78 ist der Wladimir Remek aus der Tschechoslowakei geflogen und im Juni ist dann was wir damals noch, natürlich noch nie wussten, ist der Herr Maschewski aus der Volksrepublik Polen geflogen. Und aber allen Leuten, die Ahnung hatten, war klar, irgendwann ist die DDR dran. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass die DDR sozusagen das erste Land ist, das fliegt. Ich dachte mir, die werden sicherlich einen der slawischen Brüder nehmen. Ja, und dann wurde überraschend DDR Dritter. Es war so gar nicht geplant. Die DDR wollte zumindest, wenn Remek Erster, Zweiter werden, weil wir mit der MKF-6, dieser Multispektralkamera, im Volksmund Multispektralkamera, einen wichtigen wissenschaftlichen Beitrag für das Interkosmos-Programm vorbereitet hatten. Muss man wirklich so sagen. Ja, ich habe sehr darunter gelitten, dass ich niemandem etwas sagen durfte. Meine Kollegen, Raumfahrtjournalisten, die waren mir sehr böse. Einige sind mir, die können jetzt nicht mehr böse sein, die leben nicht mehr, aber die haben mir das wirklich sehr verübelt. Und das Komische war, ich musste mit der Legende zu den Leuten, die wir besucht haben, kommen. Wir wollen Material sammeln über zwei verdiente Piloten der Luftstreitkräfte der DDR, die zum 30. Jahrestag der DDR geehrt werden sollten. Und jetzt habe ich gesagt, was heißt zum 30. Jahrestag? Wir haben ja noch nicht mal den 29. gefeiert. Da grinsten die mich an und es gab so ein stillschweigende Vereinbarung. Also okay, wir akzeptieren das. Ich habe das nie begriffen.
Also die wussten, dass sie kommen, um da so ein Weltraumporträt zu machen.
Natürlich wussten das. Sie wussten, weshalb ich kam. Das wussten auch, worum es ging. Das wusste jeder. Das wusste, die Eltern von Kölner wussten das. Der Lehrmeister von Kölner wusste das.
Das war das Double von Sigmund Jähn.
Ja, der Vater von Jähn wusste das. Ich bin zum Beispiel beim privaten Lehrmeister von Kölner gewesen und da war der Meister nicht da, sondern der Sohn. Und der hat gesagt, die glauben doch nicht etwa, dass wir die Sittmärchen vom 30. Tag sagen. Wir wissen, dass der für einen Raumflug vorgesehen ist. Wir wissen aber auch, dass er nur Double sein wird. Stellen Sie sich mal vor, sagte der zu mir, da steht in der nächsten Donnerzeitung, ein Kölner wird erster DDR-Bürger im All. Die wussten damals nicht, dass damals schon beschlossen war, das stand in der Argumentation, die ich da in die Hand bekommen habe, dass die Überschrift sein würde, an diesem berühmten 26. der erste Deutsche im All, ein Bürger der DDR. Das war für uns Journalisten völlig unglaublich. Wir durften uns ja in dem Sinne nicht als Deutsche bezeichnen, wir waren DDR-Bürger. Und die anderen waren die BRD-Bürger.
Das muss man sagen, kurz erklären. Also es gab mal diesen Grundlagenvertrag Anfang der 70er Jahre, wo auch die DDR plötzlich ihre Schiffe umbenannt haben in Berlin, Hauptstadt der DDR, wo früher nur Berlin stand, oder der Deutschlandsender wurde umbenannt in Stimme der DDR und so weiter. Also dieses Deutsch wurde tatsächlich im täglichen Sprachgebrauch abgeschafft und man war eben halt DDR-Bürger. Und diese Schlagzeile, ich erinnere mich auch noch ganz genau, der erste Deutsche im All, dachte ich, hey, ja, natürlich, aber das war ein Wink in Richtung Bundesrepublik Deutschland.
Da wurde gleich sturzig, da kann nicht wahr sein, da muss sich jemand geirrt haben. Und ich habe lange darüber nachgedacht und ich dachte, na, vielleicht ändern sie das noch. Und dann, als ich dann gesehen habe, dass es wirklich die Zeitungen so waren, so tituliert haben. Damals, wir wussten ja, dass diese heikle, sogenannte nationale Frage, wir wussten nicht so recht, wie wir die DDR international einordnen sollten. Nach Helsinki waren wir ja im Grunde genommen anerkannt. Und
das war die Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 1975.
Ja, der Kurt Hager im Politbüro für solche Fragen zuständig war, der hat ja darüber nachgedacht, wie die DDR nun angeordnet werden könnte. Und diese nationale Frage ist für meine Begriffe furchtbar lange diskutiert worden, aber nie gelöst worden. Zum Schluss kam man zu der Einschätzung, dass man sagen könnte, die DDR ist der sozialistische Staat deutscher Nation, wurde denn damals gesagt. Aber was ja noch kurioser war, wir durften nicht Deutscher sagen, aber die führende Zeitung hieß Neues Deutschland. Die führende Partei hieß Sozialistische Einheitspartei Deutschland. Die Blockparteien hatten alle diesen Namen. Es wurde viel von Deutschland geredet.
Die Nationalhymne wiederum wurde nicht textlich mehr gesungen, von Deutschland einig Vaterland.
Ja, dadurch sind ja die Leute völlig durcheinander geraten. Das war eine absolute Konfusion. Nur, ich muss dazu sagen, damals habe ich so nicht darüber nachgedacht. Ich habe mich daran gemacht und habe mein Material gesammelt und wir haben uns angegrinst und habe mein Material abgeliefert. Das habe ich denn nie wieder gesehen. Das große Ding war, ich musste die Startreportage 6 Wochen vor dem Start, also in der ersten Dekade Juli, abliefern und da habe ich Blut und Wasser geschwitzt, weil kein Mensch voraussagen kann, wie das da in 6 Wochen aussehen würde. Außerdem war ich noch nie vor Ort. hatte zwar vorher im Fernsehen Berichte gesehen von Staats und hatte auch sehr viele Bücher gelesen und kannte auch einen Haufen sowjetische Kollegen, die mir Auskunft geben konnten. Da wusste ich eben, dass die Steppe ein bisschen sauer riecht und dass da ständig Wind herrscht und so weiter. Das habe ich dann alles reingepackt und habe dann gedacht, lieber Gott, hilf mir, dass das, was ich davor empfunden habe, stimmt. Und ich habe dann hinterher mit großer Überraschung meine Reportage unter anderem mit Berliner Zeitung gelesen und dann dachte ich, oh, kick mal an, da hast du dir aber einiges einfallen lassen. Die klingt ein bisschen wie Kurt Mahler, war aber an den Realitäten orientiert.
Sie waren ja dann vor Ort und konnten das ja dann abgleichen, aber nicht mehr korrigieren. Das war dann schon im Druck, oder wie?
Das war nicht im Druck, das weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, was mit meinem Zeug, das ich da abgeliefert habe, passiert ist.
Aber Sie hätten doch jetzt noch, als Sie dann im Kosmodrom Baikonur waren, auch wenn es 300 Kilometer entfernt war von dem eigentlichen Baikonur, ja nochmal einen neuen Bericht schreiben können.
Nein, es war vorgesehen, dass ich, sagen wir mal, die Tageszeit, also die Startzeit und das Wetter, dass ich das noch telefonisch durchgebe. Ansonsten war das damals beschlossene Sache. Ich weiß nicht, wer da die Oberhoheit hatte, für meine Begriffe hatte, über meine Tätigkeit, denn die war ja im Grunde mit dem Start beendet. Ich habe dann zwar auch noch die Landung gemacht, aber die war kontrolliert und unter der Ägide Presseabteilung des Ministeriums der Nationalen Verteidigung.
Und sicherlich der Geheimdienst, dass sie nicht irgendwas ausplaudern, was man da nicht ausplaudern darf, dass da, was weiß ich, irgendwelche technischen Details von ihnen einfach gekabelt werden.
Das spielt überhaupt gar keine Rolle. Ich bin vergattert worden auf sehr unkonventionelle Art und Weise. Musste unterschreiben, dass ich über das, was in dieser Pressestelle der Akademie der Wissenschaften am Gendarmenmarkt passiert ist, nicht berichte, niemanden, auch meinem Chefs gegenüber nicht, meiner Familie nicht, das habe ich unterschrieben, war für mich klar. Und ich war, unter uns gesagt, natürlich auch, fühlte mich ein bisschen geehrt, dass ich diesen Auftrag hatte. Und hat allerdings auch ein bisschen gedacht, da haben sie sich den richtigen ausgesucht. Denn ich kannte mich damals schon in der sowjetischen Raumfahrt wirklich sehr, sehr gut aus und hatte beste Beziehung, weil ich nämlich 6 Jahre in Moskau war, von 73 bis 78. Ich war übrigens kein ordentlich bestellter Korrespondent damals. Unser Chef hatte einen schweren Verkehrsunfall. Und der hatte sie beide Oberarme gebrochen. Da brauchten sie jemanden, der dort aushilft. Und dann hat er mich für 6 Wochen hingeschickt, weil ich frei war. Ich war verfügbar. Und aus den 6 Wochen sind dann im Grunde genommen 6 Jahre geworden. Ich wundere mich deshalb, dass sie mich geschickt haben. War damals nicht verheiratet. Normalerweise durften Leute im Ausland nur arbeiten, die verheiratet waren. Aber da ich ja nicht ordentlich von der Parteiführung und von irgendwelchen Stellen delegierter Korrespondent war, war ich da so ein Aushilfsfunki und konnte schalten und walten, wie ich wollte. Und ich habe das wirklich genutzt, um mich da in die sowjetische Raumfahrt einzuarbeiten. Und die Beziehungen schaden ja im Grunde genommen nicht, wenn man welche hat, die sind teilweise bis heute noch da.
Wieder mal Sprung zurück zum eigentlichen Starttag, 26. August 78. Wenn man so ein bisschen in der deutschen Geschichte Bescheid weiß, weiß man, dass einen Tag vorher Honecker seinen, glaube ich, 66. Geburtstag hatte. Hatte das irgendeine Verbindung? Wurde der Starttag deswegen so in die Nähe des Geburtstags gelegt, um Honecker irgendwie einen kosmischen Gruß zu erweisen? Oder was wissen Sie, warum es den 26. August getroffen hat?
Den 26. August hat es getroffen, weil das der sowjetischen Seite gepasst hat. Weil es praktisch mit der Vorbereitung dieses Fluges gepasst hat. Es gab leise Versuche, am 25. zu starten, zu Ehren von Erich Honecker. Aber diese Versuche sind bei der sowjetischen Seite sofort abgeprallt. Die sowjetische Seite hatte früher mal so die Tendenz oder die Parteiführung, wenn wir so sagen, immer zu irgendwelchen Höhepunkten zu starten. Und Koroljow hat das immer nicht gefallen.
Das war der Chefkonstrukteur.
Dem hat es überhaupt nicht gefallen. Und es gibt eine ganz schlimme Sache 1967, als das erste Soyuz-Raumschiff gestartet wurde. Das wurde zum Jahrestag der Oktoberrevolution gestartet werden. Da hieß es damals immer so schön, wir decken den Tisch der Republik und wir bereiten große Geschenke vor. Und Koroljow lebt ja damals nicht mehr. Und die Raumfahrtführung unter Mishy wurde gezwungen, den Start des ersten Soyuz-Raumschiffes, die übrigens heute noch fliegen, mit Komarow an Bord durchzuführen, obgleich das Raumschiff noch nicht voll ausgereift war. Und das Raumschiff wurde gestartet und wie es kommen musste, ein Sonnensegel ist dort oben nicht ausgeklappt. Der hat zwar versucht, von innen mit Füßen an die Bordwand zu, drumherum, um diesen Mechanismus da praktisch auszulösen, hat nicht funktioniert. Und dann hat man ihn vorzeitig zurückgeholt und hat auch einen Flug, der am nächsten Tag mit einem nächsten Raumschiff stattfinden sollte, Gott sei Dank storniert. Da war übrigens Bykowski eines der Besatzungsmitglieder.
Also das praktisch der mit Sigmund Jähn ins Weltall geflogen ist und seinerzeit diesen berühmten Doppelflug mit Valentina Tereshkova macht.
Ja, genau. Und dann hat man den Komarow vorzeitig zurückgeholt. Und als es gelungen ist, per Handsteuerung sozusagen den auf eine Abstiegsbahn zu bringen, haben unten die Korken geknallt. Man hat gefeiert praktisch den Sieg. Es ist ihnen gelungen, den Komarow zu retten. Und dann passierte das große Ding, das Unvorstellbare. Dann ist in der Landephase der Fallschirm nicht aufgegangen. Der Fallschirm ist nicht aufgegangen und die Kapsel ist praktisch ungebremst abgestürzt. Komarow war hinterher ein Klumpen Asche von 80 Zentimetern Länge. Und daraufhin hat man gesagt, wir werden nie wieder Raketen starten, wenn irgendjemand Geburtstag hat oder irgendein politisches Ereignis, sondern wir werden dann Raketen starten, wenn die Raketen startbereit sind oder die Raumschiffe startbereit sind.
Zurück, also der 25. August spielte keine Rolle, ja. Honeckers Geburtstag. Es war der 26. August 78 und Sie standen aber praktisch runden Kilometer entfernt von der Rakete und hörten auch, wie der Kollege des DDR-Rundfunks seine Reportage machte, die er wahrscheinlich auch abgelesen hat vom vorgefertigten Papier, oder?
Darauf habe ich nicht geachtet. Ich habe die Reportage nicht gehört. Der war die ganze Zeit nicht bei mir, der musste ja irgendwelche technischen Dinge machen. Ich war ja völlig frei, ich hatte meine Sachen.
Aber sie klingt schon sehr abgelesen, wir können sie uns mal kurz anhören.
Ja. 26. August 1978, Kosmodrom Baikonur. Es ist 19:42 Uhr Ortszeit. In diesen Minuten vollzieht sich hier in den weißen Ebenen der kasachischen SSR, der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, ein historisches Ereignis im Leben und in der Entwicklung unserer Deutschen Demokratischen Republik. Ein historisches Ereignis in der Freundschaft und Gemeinsamkeit der Völker unserer Republik und der Sowjetunion. An der Seite seines Freundes, Kampfgenossen und Kommandeurs, des erfahrenen sowjetischen Weltraumfliegers Oberst Valeri Bykowski, erwartet Oberstleutnant Sigmund Jähn, Bürger unserer DDR, Kommunist und Offizier unserer Nationalen Volksarmee, das Startkommando für sein Raumschiff Sojus 31, mit der auch für unser sozialistisches Land die Tür zum bemannten Kosmosflug öffnet. 12 Sekunden müsste die Zündung der gewaltigen Triebwerke erfolgen. Hören wir das gewaltige Tosen. Ein Feuerring bildet sich am Fuße der Rakete. Über den Ablenkschacht strömen die Gase. Ein heller, scharf gebündelter weißer Punkt am abendlichen Himmel hier über Kasachstan. Die Rakete befindet sich auf dem Weg auf ihre Umlaufbahn. Eine Wolke von Abgasen des Triebwerks schlug aus dem Startschacht und hüllte die Rakete bis zur Spitze ein, nur durchdrungen von dem grellweißen Flammstrahl aus den Brennkammern der reaktiven Beschleuniger. In dieser Sekunde Start von Sojus 31. Sowjetische Raumschiff Sojus 31 mit Sigmund Jähn, dem ersten Kosmonauten unserer Deutschen Demokratischen Republik an Bord, Bürger des ersten sozialistischen deutschen Staates und mit seinem Freund und Genossen Valeri Bykowski, befindet sich nun auf dem Flug in den Kosmos. Mit heißen Herzen sind wir bei Ihnen, meine Hörer. Unsere bewegten Gefühle und guten Wünsche begleiten Sie Mit ihrem Mut, ihrer Hingabe an die große Aufgabe leisten sie dem menschlichen Fortschritt einen großen Beitrag.
Also Sie haben den Kollegen vom Radio, vom Rundfunk der DDR nicht verfolgen können, aber Sie haben gesehen, wie die Fotografen eigentlich nicht arbeiten konnten. Die kamen mit ihren Ausrüstungen, wollten den schönen Bilderbuchstart, wie er beschrieben wurde, knipsen, und da kamen dann irgendwelche Sicherheitsnadeln, oder wie lief das ab?
Naja, die ganze Sache war so, die schreibenden Journalisten, die wurden praktisch überall hingeführt, die konnten machen, was sie wollten. Die Bildjournalisten, die standen unter der besonderen Obhut des, ich vermute mal, des KGB. Denn man hatte vorher darauf aufmerksam gemacht, dass Bildjournalisten eine spezielle Filmart mitbringen müssen. Und zwar war eine japanische Filmfirma, ich weiß nicht, wie die hieß. Und sie haben auch darauf aufmerksam gemacht, dass diese Filme registriert werden müssen. Und die hatten alle, weiß ich nicht, zwei oder drei Kameras mit. Und die Leute wurden nach West-Berlin geschickt damals, um die Filme in West-Berlin zu kaufen. Und da hat man gleich so 100er Packungen gekauft, weil sie dachten, man kann bei diesem Staat unheimlich viele Filme verknipsen. Aber das stimmte alles gar nicht.
Wahrscheinlich Fuji Color.
Weiß, nee, das hätte ich mir merken können, wenn das Fuji Color gewesen ist. Ja, ich hatte Orwo-Filme mit. So, und diese Filme mussten, die wurden dann nummeriert, oder die wurden mit dem Namen abgegeben, wurden nummeriert. Und die verschwanden dann in einem Koffer von einem, vermute man, KGB-Mann, der da immer dabei war, der sich nur um die Fotografen gekümmert hat. Und der reichte einen Film immer aus. Und wenn der Fotograf den Film belichtet hatte, musste der den belichteten Film abgeben. Dann kriegte er von diesem Mann aus dem Koffer einen neuen Film. So wurde das gehandhabt. Kann man sich vorstellen, als die Rakete an den Start gezogen wurde, da dauerte das sehr lange, bis der den neuen Film raus hatte, bis er den wieder nummeriert hatte, in die Klatte eingeladen, da war die Rakete schon einen halben Kilometer weiter, da musste man hinterher rennen. Ich selbst habe die Ausfahrt der Rakete miterlebt, es gibt wunderbare Fotos von mir, wie ich da in Jeans stehe und die Rakete im Hintergrund, das konnten die nicht machen. Da sind denen unheimlich viele Bilder praktisch durch die Lappen gegangen, und dann passierte Folgendes: abends immer wurden nachdem die Filme entwickelt wurden, die wurden den Autoren, also den Kameraleuten, überbracht. Und manchmal war das in Form von einem Bild nur. Ein so ein kleines Karo.
Also die haben ausgewählt und dann eins freigegeben?
Ja, eins freigegeben. Manchmal auch gar nicht. Und die Enttäuschung war natürlich riesengroß. Und ich dachte mir innerlich, Kowalski, hast du ein Glück, du mit deinem Orwo-Film und so. Mich hat keiner belästigt. Wir haben natürlich die Kameras nicht immer gleich überall gezeigt und so. Wir hatten ein kleines bisschen, sind diskret damit umgegangen. Jedenfalls, ich habe ja 13 Filme da belichtet. Und dann kam der große Knaller zum Schluss. Dann wurden die Filme, die man abgegeben hatte und die man gar nicht belichten konnte, weil es gar nicht ging, man kann nicht 100 Filme dafür, so eine Sache, die dann ein paar Minuten, die wurden ins Hotel gebracht, und dann haben die jeden einzelnen Film rausgeholt, praktisch belichtet. Und wir hatten
also aus der Patrone gezogen, ja, dem Tageslicht ausgesetzt, damit die
vernichtet wurden. Und dann haben wir im Raum dort, wo wir waren, da hatten wir einen, wie war das damals, 2 mal 1 Meter hohen Wust von belichteten Film, und es waren ja nicht nur Filme, das waren wie damals die Westfilme, ja. Das war eine Katastrophe. Also die haben mir in der Seele leid getan, die Fotografen. Und ich habe dann hinterher gedacht, wie man so war, ich biete meine Filme, die ich belichtet habe, war zwar nur alles schwarz-weiß und so, die biete ich der Zentralbild an, also der Fotoabteilung von ADN, und da haben die gesagt, nein, lass mal lieber sein. Die sind ja nicht genehmigt worden, die Aufnahmen. Wir kriegen da möglicherweise nachträglich Ärger. Und ich war erst ein bisschen enttäuscht und hinterher war ich glücklich. Ich hatte 13 belichtete Filme und habe alle Beiträge, die ich später mal über diesen, ich muss ja 40 Jahre lang darüber berichten, also 5 Jahre, 10 und so weiter und so fort, und 10 Geburtstag, konnte ich immer mit dem schönen neuen Foto aufwarten. Die waren zwar alle nur schwarz-weiß, aber immerhin. Und jetzt zum 40. Jahrestag haben sich einige Medien um diese Fotos gehauen.
Wenn Sie das jetzt alles so beschreiben, diese ganze Geheimniskrämerei im Vorfeld, die tatsächliche militärische Geheimniskrämerei, die ja noch irgendwie nachvollziehbar ist, dass irgendwie die Amerikaner nicht Details wissen sollen, wie da die Rampe funktioniert. Weil das war ja noch eine Zeit auch, als die NASA auch eine andere Technologie hatte. Die tauschen ja auch gerne mal funktionierende Elemente aus und experimentieren, wenn die Russen ja mal alles so lange machen, bis es optimiert ist. Wie auch immer, jedenfalls, das versteht man vielleicht sogar noch, die Geheimniskrämerei. Man versteht auch vielleicht, dass man das als Propaganda ausschlachtet. Aber was ich nicht verstehe, ist, dass nachdem die Sowjetunion sozusagen sich aufgelöst hat, in Gussstaaten umgewandelt wurde und in Russland nun dieses Startgelände weiter auch betreut, dass es immer noch irgendwie sowas gibt wie ja weiße Flecken. Der Gagarin-Absturz am 27. März 1968 zum Beispiel, wo überhaupt nicht klar ist, was ist da wirklich geschehen. Ja. Warum mauert denn die Ex-UdSSR immer noch?
Also wenn ich diese Frage beantworten könnte, dann würde ich sofort mein neues Buch beginnen. Das ist mir absolut schleierhaft. Die ganze Sache wird ja noch getoppt. Es gibt ja nach Gorbatschow, wo sehr viele Dokumente veröffentlicht wurden und wo wir im Grunde ein großes Stück weitergekommen sind, also die Leute, die sich damit befassen. Das ist nur noch die große Sache mit dem Flugzeugabsturz. Und da hat sich ja selbst im vergangenen Jahr der große Leonov eingemischt, der wirklich eine Figur ist, ist einer von den drei noch lebenden Mitgliedern der 20-köpfigen Gagarin.
Also der erste Mensch im Weltraum und der in der Mission dabei war, damals mit Apollo 75.
Ja, genau. Der hat zum Beispiel ein Buch geschrieben und in dem Buch hat er gesagt, er weiß, weshalb das Flugzeug von Gagarin abgestürzt ist mit seinem Instrukteur, mit dem Fluglehrer Serjogin, und hat gesagt, er kennt sogar denjenigen, der für diesen Absturz verantwortlich ist. Und dann hat er gesagt, und dann ist er von vergangenen Jahr für ein Jubiläum, ist er von Putin mehrfach empfangen worden. Und dann hat er zum Schluss sogar gesagt, Putin habe ihn gebeten, ihn Leonov gebeten, den Namen dieses Menschen nicht zu nennen, der dafür verantwortlich ist. Und Leonov hat gesagt, ich halte mich daran, der Mann ist über 90 Jahre alt, lebt schwerkrank in Sibirien, ist Held der Sowjetunion. Und jedenfalls haben wir alle darauf gewartet, dass die offizielle Politik, also sagen wir mal die Regierung von Medvedev und der Präsident Putin, dass die darauf reagieren. Die haben tote Maus gespielt bis heute. Die nehmen das einfach nicht zur Kenntnis. Offenbar reicht ihnen diese Information, die früher zu Sowjetzeiten veröffentlicht wurden, zu dem Gagarin-Flug, reicht ihnen aus. Übrigens, ich habe festgestellt, Reaktion auf meine Bücher, ich habe ja nun inzwischen 4 Bücher darüber gemacht, die Reaktion aus der ehemaligen DDR ist genauso. Ihnen reicht aus, dass Gagarin gestartet ist, wieder runtergekommen ist, der große Held ist. Einzelheiten interessieren Sie nicht. Nicht mal Fachleute, die an sich Raumfahrt studiert haben, interessieren sich dafür. Im Grunde
es gibt noch die Verschwörungstheorie, würde ich jetzt mal behaupten, dass Gagarin gar nicht oben war, sondern dass er noch ein Anrufbeantworter, also eine Turmanschleife um die Welt geflogen ist, dass er in einem Flugzeug zum Landeort geflogen wurde, da mit dem Fallschirm abgesprungen wurde. Das gibt's schon noch. Also es gibt schon noch so ein bisschen, wo man denkt, da ist mehr Geheimnis drin, als vielleicht ist.
Diese Sache hat damals ein Ungar aufgebracht, István Nemere. Ich war damals Korrespondent in Budapest und ich lese in der Zeitung auf immer, dass er wissen will, dass Gagarin nicht geflogen ist. Und ich dachte, das darf doch nicht wahr sein. Und ich bin daraufhin zu dem Verlag, bevor das Buch erschienen ist, bin ich zu dem Verlag gegangen.
Wann war das?
Das war 1992. Wann ich weit weg, bin zu Fuß hingegangen aus meinem Büro und da hat die Dame, als ich mich vorgestellt habe, hat die gesagt, ein deutscher Journalist, die hat gedacht, wenn sie mir jetzt sozusagen Informationen gibt, dann erscheint das alles im Stern oder so. Die hat nicht gewusst, dass ich von ADN bin, von der Nachrichtenagentur. Hat sie mir jedenfalls das Manuskript gegeben und mein Ungarisch ist nicht so besonders gut. Ich habe ein bisschen was gelesen und dann hat meine Frau und unsere Dolmetscherin, die haben die ersten 100 Seiten übersetzt und da habe ich dann in Nachtarbeit. Und da habe ich festgestellt, der Nemere hat genau dieselben Informationen und dieselben Quellen wie ich, ist aber zu anderen Schlussfolgerungen gekommen. Ich habe damals trotzdem, weil das international Furore gemacht hat, als ADN-Korrespondent mit furchtbar viel Bauchschmerzen, ich habe das zweimal überschlafen, die Sache, gemeldet, dass es in Ungarn einen Schriftsteller gibt, der überhaupt gar sei nicht geflogen. Ich habe damals so eine Nachricht gemacht, also nur eine blanke Information, die halt mit einem Fragezeichen versehen ist, ist an sich nicht üblich, weil ich große Zweifel hatte. Diese Nachricht ist natürlich in allen Zeitungen erschienen und so weiter. Die hat auch die russische Seite gelesen und die haben dann mitgeteilt, ich weiß nicht, ob einer meiner Kollegen, die mich kannten, mein Name stand nicht drüber, war eine Nachricht. Die haben gesagt, ADN hat aus Budapest berichtet, dass Gagarin nicht geflogen sei. Und diese Sache ist in der Krasnaya Zvezda, in der Armeezeitung erschienen und dort hat es Sigmund Jähn gelesen und dort haben auch Bykowski gelesen und Sigmund Jähn hat mir das so übel genommen, dass ich darüber berichtet habe. Der hat gesagt, du musst doch am besten wissen, dass das nicht stimmt. Ich sage, Sigmund, das weiß ich auch, das habe ich auch so geschrieben. Aber hat er gesagt, jetzt rede ich mit dir. Ich war zum Flug von Vlade, hat er mich im Baikonur geschnitten und er hat sechs Jahre gedauert, bis er wieder mit mir geredet hat, noch der Bykowski. Und was wollte ich jetzt noch sagen?
Also Gagarin ist tatsächlich nachweislich einmal um die Erde.
Gagarin ist absolut nachweislich einmal um die Erde geflogen. Ach so, was ich vorhin noch sagen wollte. Und ich habe diese Sache von Nemere zum Anlass genommen, mein erstes Gagarin-Buch zu schreiben. Da steht auf dem Rücktitel, Schuld an diesem Buch ist Nemere, weil der das und das behauptet hat. Bloß leider hat Sigmund Jähn nicht mal den Rücktitel meines Buches gelesen.
Wissen wir denn alles vom Weltraumflug Bykowski und Jähn? Ist da alles bekannt? Ich meine, ziemlich spät wurde erst bekannt, dass die Landung wohl doch sehr hart gewesen sein soll. Das hat sich nun mittlerweile rumgesprochen, aber gibt es noch irgendwelche Geheimnisse?
Für meine Begriffe ist die Sache mit der Landung, das ist so eine Kleinigkeit nebenbei gewesen. Ich habe die Landung mit eigenen Augen gesehen, ich habe aber nicht gesehen, dass sich die Landekapsel dreimal überschlagen hat, weil die Landung findet in der Steppe statt, die ist sehr staubig und da war ein Riesenstaub. Ich habe nur gesehen, dass der Fallschirm nicht abgetrennt wurde kurz vor der Landung. Und das hat damit zu tun, dass der Bykowski den Hebel, wo der Fallschirm per Hand ausgeklinkt wurde, kurz vor der Landung offenbar verpasst hat oder jedenfalls funktionierte nicht. Daraufhin, der Fallschirm hat 1000 Quadratmeter, da hat der Wind der Steppe hat sie da drin verfangen und dann sind sie ein bisschen über die Steppe geschleift worden. Dabei hat sie die Kapsel knapp zweieinhalb Tonnen schwer, dreimal überschlagen. Und Sigmund Jähn hat sie damals eine bleibende Rückenverletzung zugezogen. Als wir dort an der Kapsel saßen und mit den beiden gesprochen haben, haben sie sich gestritten, ob das eine weiche oder eine harte Landung ist. Bykowski hat gesagt, es war eine weiche Landung. Das war ja auch schon die dritte Landung von Bykowski.
Vielleicht war er auch mediengeschulter, ne? Weil er wusste, da sind Kameras, da wird man doch jetzt hier nicht so einknicken.
Also, nee. Bykowski achtet nicht darauf, wer dabei ist. Bykowski ist Bykowski. Bykowski ist in seiner Art sehr ittrig, ist sicherlich, der kann auch manchmal sehr charmant. Und, ne? Aber Bykowski ist eine komplizierte Type, weil Bykowski ist übrigens der Einzige aus der Gagarinschen Garde, der es nicht zum General gebracht hat. Der ist Oberst. Deshalb trägt er auch zu offiziellen Anlässen seine Uniform nicht allzu gerne. Alle ringsrum, die sind natürlich Generäle. Und ich habe mal seine Frau gefragt, weshalb er das nicht ist. Er hat sie gesagt, er ist selbst dran schuld. Die wollte damit sagen, dass der menschlich ein bisschen kompliziert ist. Der ist erst Kosmonaut, ist er der Idealfall, aber menschlich ist er kompliziert. Und zum 10. Jahrestag des Fluges hat mir Sigmund Jähn erzählt, dass die Sache da schiefgegangen ist, dass er sich eine Rückenverletzung zugezogen hat. Daraufhin habe ich ihn zum 10. Jahrestag meine Tonbandaufnahme, ich hatte so ein Sanyo-Aufnahmegerät geschenkt, wo sie sich gestritten haben, ob das nun weich war. Also das ist eines von den Dingen, wo ich sage, okay, das war nicht so eine große Lüge. Es gab ja Dinge, die waren viel komplizierter. Wir durften dem Sigmund Jähn zum Beispiel nicht sagen, wir durften nicht sagen, dass er Großvater geworden war. Kurz vor seinem Flug am 19. August ist sein erster Enkel von sehr vielen Enkeln, der hatte, glaube ich, ein halbes Dutzend Enkel, geboren wurde. Das war zum Beispiel.
Weil Kosmonauten keine Großväter sind? Also ein Opa im Weltraum wäre eine schlechte Schlagzeile oder was?
Ich kann mich nicht in das Gehirn hineinversetzen, der uns das verboten hat. Ich kann nur sagen, dass ich unheimlich bedauere, dass ich das nicht trotzdem in meinen Bericht geschrieben habe, denn den musste ich noch schreiben von der Landung, den brauchte ich nicht vorproduzieren. Und ich denke mir, wenn ich das reingeschrieben hätte, hätte das am nächsten Tag in allen Zeitungen gestanden, weil wir mussten die Sache auf einer Reiseschreibmaschine vorschreiben, unsere Texte, alles in Großbuchstaben, die haben wir dieser Dame da am Telegrafenamt übergeben, die hat es einfach abgetippt und das war ein offizielles Dokument, ich habe übrigens solche Dokumente noch, war ein offizielles Dokument und ich denke, in Berlin hätte keiner sich getraut, das rauszustreichen. Das hat übrigens bei mir auch dazu geführt, dass ich, wenn ich jetzt 40 Jahre zurückgucke, mir diesen oder jenen Vorwurf mache, ob ich dann im Voraus eine Gehorsam dies oder jenes nicht gemacht habe oder dass die Schere im Kopf war. Ich meine, wir waren alle genannte DDR-Bürger und die ADN-Korrespondenten waren auch artig. Ja, also wir waren, bei uns gab es keine großen Aufrührer oder so. Und vielleicht fühlte ich mich auch verpflichtet, weil ich nur die ehrenvolle, für mich wirklich ehrenvolle Aufgabe hatte, darüber zu berichten. Und nur noch als Einziger zu Anfang fühlte ich mich verpflichtet, da sozusagen die weißen Ratschläge oder die weniger weißen Ratschläge von irgendwelchen Leuten die Tatsache zu befolgen. Die Tatsache, dass wir den Opa da nicht erwähnen dürfen, ist einem Obersten des Ministeriums für nationale Verteidigung, den Namen nenne ich jetzt nicht, geschuldet.
Es gab noch eine Sache, die später erst bekannt wurde, das war, dass eine Luke erstmal bei der Ankopplung irgendwie nicht aufging. Okay, geschenkt, das passiert. Gab es irgendwelche Mythen um diese Multispektralkamera? Ist das eigentlich eine Spionagekamera gewesen und nicht, wie man uns weiß machte, für die Erkundung von Bodenschätzen und um zu sehen, ob die Felder richtig geerntet wurden?
Die Sache mit der Luke, die habe ich erst in dem Buch von Sigmund Jähn, Erlebnisweltraum, gelesen. Die ist ein bisschen untergegangen, weil eigentümlicherweise die DDR-Bürger haben alles, was damals in der ersten Zeit genannt wurde, das haben sie alles behalten, das haben sie verinnerlicht. Aber was dann hinterher gekommen ist, nicht so sehr. Diese Multispektralkamera, ich habe die zum ersten Mal erlebt, 1976, als sie geflogen wurde mit einer Rakete, die übrig geblieben war vom Soyuz-Apollo-Testprojekt. Die Sowjetunion hatte damals eine Reserverakete, falls da irgendetwas schief geht. Und die war auf immer da und die war überflüssig. Daraufhin hat man beschlossen, zusammen mit der DDR-Seite diese Multispektralkamera auszuprobieren. Das war Leonov war das und Aksionov. Leonov als Militär und Aksionov war ein Zivilist und ein Wissenschaftler.
Dazu muss man sagen, das ist ein ziemlich großes Teil gewesen. Ich würde mal sagen, so vielleicht so die Hälfte eines Sarges, so in der Größenordnung mit 6 Objektiven, ja. Unterschiedliche Farbauszüge und natürlich hochpräzise Zeiss-Objektive. Also schon eine Entwicklung, die mehrere Millionen DDR-Mark gekostet hat.
Wie viel die gekostet hat, weiß ich nicht. Ich kenne das Kollektiv, das die Sache ausgetüftet und gebaut hat. Wir wollten im vergangenen Jahr Bykowski zum 80. Geburtstag von Sigmund Jähn hierher holen. Da hat es seine Gesundheit nicht erlaubt. Da war nämlich auch ein Besuch bei Carl Zeiss Jena vorgesehen. Der fand dann nachher statt, aber ohne Bykowski. Und da haben wir uns die Kamera nochmal angeguckt. Und derjenige, der die damals mit seinen Leuten entwickelt hat, der Achim Zickler, hat uns die gezeigt. Also mir war seit 1976 klar, dass diese Kamera nicht nur da ist, um wissenschaftliche und volkswirtschaftliche Dinge zu erledigen. Das war klar. Ich selbst bin nicht auf die Idee gekommen, aber sowjetische Kollegen, mit denen ich eine Woche lang im Flugzeugzentrum war, praktisch während des Fluges von Bykowski dort jeden Tag meine Berichte abgeliefert, die haben mich darauf aufmerksam gemacht, dass das Ding natürlich von enormer strategischer Bedeutung ist. Und ich sah, wieso? Dann haben sie gesagt, Mensch, wir haben auch so eine Kamera schon seit Jahren. Ich glaube, KT hieß die. Ich will mich jetzt nicht dafür verbürgen. Aber ich glaube, KT wurde die genannt. Das war übrigens ein Thema, das hat man nicht so groß laut diskutiert. Und die Amerikaner sind das aber furchtbar voraus, ungefähr 8 oder 10 Jahre. Und dann sagt er, wenn diese Kamera wirklich sich bewährt, dann ist die ein strategisches Objekt und bringt uns sozusagen dem amerikanischen Muster sehr, sehr nahe. Und ich habe das dann hinterher auch nicht reflektiert. Ich habe es nie geschrieben mit dem Strategischen. Und als denn die Sowjetunion praktisch nach diesem Flug es der DDR nicht erlaubt hat, diese Kamera zu vermarkten, dachte ich mir, Nachtigall, ich höre der Trapsen. Die haben von Anfang an im Grunde genommen diese strategische Bedeutung dieser Sache erkannt, während wir wahrscheinlich in unserem Übereifer nur an die technische und so weiter Hightech-Folge KCS Jena und so weiter gedacht haben.
Und dann, dass das da in der erste Deutsche im All propagandistisch gut auszuschlachten
sein,
ist.
Das kann sein, ja, aber die Kamera ist ja, also die Sowjetunion hat uns praktisch die Verführungsgewalt über die Kamera weggenommen. Da saßen die Scheichs, wie Horst Hoffmann in seinem Buch geschrieben hat, schon mit Koffer voller Dollar und wollten das Ding für Millionenbeträge, hätten die gekauft. Die DDR konnte das nicht vermarkten. Der Mittag, der Wirtschaftsmann in der DDR, der hat sicherlich dicke Tränen geweint, weil wir haben mit den Einnahmen gerechnet. In der DDR war immer devisenschwach. Und es war natürlich auch eine, wenn man so will, auch so eine richtige Demütigung. Interessanterweise ist ja hinterher von der Kammer nie wieder die Rede gewesen. Nach dem Flug von Sigmund Jähn war die Sache praktisch erledigt. Nach dem Flug von Sigmund Jähn war sowieso vieles erledigt. Da wurde die Raumfahrt der DDR wieder in die Hand der Politik genommen, also Agitation und Propaganda. Und da war für die DDR-Raumfahrtjournalisten der Sack wieder zu. Die Raumfahrt wurde immer schon als ein militärisches Projekt angesehen und diejenigen, die sich in der DDR mit Raumfahrtjournalismus befasst haben, das waren eine Handvoll Leute, die waren in der Regel nicht festangestellt. Das waren alles irgendwelche freischaffenden Fachleute, die das durften, die allerdings auch den politischen Background hatten. Horst Hoffmann, Karl-Heinz Eiermann, deren Väter waren Antifaschisten und die konnten sozusagen als Freiberufler in der DDR schalten und walten, wie sie wollten. Und seitdem ist praktisch die Raumfahrt nicht mehr ein großes Thema. Und ich habe von dieser Situation profitiert. Ich habe praktisch den Sigmund Jähn gemacht und habe mich hinterher voll und ganz wieder der russischen und sowjetischen Raumfahrt gewidmet, was ich heute noch mache. Und macht auch Spaß.
Sigmund Jähn war ja ein makelloser Typ, obwohl er natürlich so ein Mensch war wie du und ich auch kleine Schwächen hatte sicherlich. Ja. Was wissen Sie darüber, wie an diesem Menschenbild tatsächlich dann auch von welcher Seite auch immer geformt wurde? Also hat man Ihnen so vorgegebene Sätze dann in den Blog diktiert?
Nein, mir wurde nichts vorgegeben. Also diese beiden Offiziere von der Pressestelle, das Ministerium für nationale Verteidigung, haben mir alle Wege geebnet, haben mich dorthin geführt, wo ich hingeführt werden sollte, haben nicht ein einziges Mal eingegriffen, haben mir weder einen Tipp noch sonst was gegeben. Ich war völlig baff, ich war völlig frei in meinen Entscheidungen. Es war noch ein Kollege von der DEFA, Dokumentarfilmabteilung.
Vom Augenzeugen.
Ja, vom Augenzeugen, der war dabei. Der hat seine Kammer aufgebaut, wo man das konnte und hat die Gespräche, die ich geführt habe, aufgezeichnet, hat nie selbst eine Frage gestellt. Und viele der Gespräche, die konnte man hinterher nicht senden, weil die nicht so verlaufen sind, wie man dachte. Nein, es gab null Beeinflussung. Es hing völlig ab von dem Charakter des Korrespondenten, was der dort schreibt. Natürlich hatte ich mir vorgestellt, wie Sigmund Jähn aussehen würde. Und ich hatte da an sich eine böse Ahnung. Ich dachte, möglicherweise wird man da so einen roten Preußen ausgesucht haben. Rote Preußen, also Preußen war in der Axt und alles und so. Und roten Preußen, der dann sozusagen, wenn er stolpert, die Parteitagsparolen aus dem Mund verliert oder so. Und ich war unheimlich angenehm überrascht, als sie Sigmund Jähn zwei Tage vor dem Start zum ersten Mal leibhaftig gesehen haben beim Frühstück. Da fiel mir richtig der Stein vom Herzen. Dachte ich, der ist kein roter Preuße. Der wird ein Vertreter unserer Deutschen Demokratischen Republik sein, den man vorzeigen kann, auch international. Ja, der wird im Grunde genommen wenig Angriffspunkte finden, denn die Westpresse, die hat ja nicht besonders vornehm über Sigmund berichtet. Die haben gesagt, das ist der sächsische Mitesser in der Russenrakete und so weiter.
Das war die Bild-Zeitung, ne?
Ja, und da waren selbst Kollegen, die man an sich als DDR-Journalist kannte und die man auch geschätzt hat, die im Grunde genommen keinen richtigen Ton gefunden haben. Und auf einmal saß dieser Herr da, gutmütig, ja, kein zackiger Offizier, und man hat sofort Vertrauen mit einem breiten Gesicht, mit so ein bisschen Schalk in den Augen, ein bisschen so wie sein Vater. Also sein Vater war, dem stand der Schalk mitten ins Gesicht geschrieben. Und dann dachte ich, Herrgott, das wird in Ordnung. Dann habe ich gemerkt, dass dieser Mann große Mühe hat, sagen wir mal so, zusammenhängend zu sprechen. Der kann heute noch nicht. Der muss jedes Wort überlegen und quält sich immer Sätze ab und so weiter. Ich dachte mir, guck an, sowas gibt's auch. Aber was ich nachher erfahren habe, viele Jahre später, Sigmund Jähn sollte ja gar nicht der erste Deutsche Mal sein.
Sondern wer? Eberhard Köllner nicht, nein.
Nein, Eberhard Köllner war im Grunde genommen sein Double. Ich habe danach, Sigmund Jähn hatte selbst veröffentlicht, eine Liste gesehen, ein Brief des Verteidigungsministeriums an die Staatsführung, also an Honecker. Und da hatten sie vier Personen aufgeführt und der erste hieß Rolf Berger und dann kam ein Mann namens Golbs. Die beiden sollten so die ersten sein. Diese Vorschläge sind dann an die sowjetische Seite weitergeleitet worden. Die hat sich die Namen nochmal angeguckt und hat entschieden, die beiden ersten nehmen wir nicht, sondern wir nehmen Sigmund Jähn und Kölner, die sie kannten. Das hat die DDR-Führung sich nicht getraut, mitzuteilen. Viele haben ja gedacht, der Sigmund Jähn ist der Liebling von Honecker und ist deshalb die Führung. Stimmt gar nicht. Der war gar nicht der Liebling von Honecker. Der war im Grunde genommen der zweite Mann für den Staat. Hinter ihm war dann noch der Kölner als Dube, wie bei dem Berger, der Golbs war. Aber das haben wir erst viel, viel später erfahren. Und die Gründe hat Sigmund Jähn nachher auch mitgeteilt. Der Berger ist von der sowjetischen Seite nicht akzeptiert worden. Sigmund Jähn hat nicht alle Einzelheiten genannt. Er hat gesagt, aber wer der nicht gut Russisch konnte. Der Oberst Berger hat erst 1980 eine sowjetische Militärakademie besucht und der hatte vorher nur eine DDR-Militärakademie besucht und war Russisch nicht so. Ich jedenfalls bin den Sowjets dankbar, ohne den Berger wehtun zu wollen, dass sie den Sigmund Jähn genommen haben. Denn der Sigmund Jähn, wir dürfen nicht vergessen, 12 Jahre nach Sigmund Jähn war die überlegene DDR überhaupt nicht mehr da. Die war von der Landkarte getilgt, aber das fünfte Land waren sie immer noch. Ja, obgleich sie nicht mehr existiert. Und mit Sigmund Jähn haben wir einen Vertreter, der im Grunde genommen auch im Gesamtdeutschland eine Figur ist, an dem man sich aufrichten kann. Seine fast manchmal krankhafte Bescheidenheit, seine Art und Weise, mit den Leuten umzugehen, der fühlt sich heute noch verpflichtet, jedem, der ihm schreibt, sofort zu antworten. Ein kleines Geheimnis, der hat zu seinem 80. Geburtstag so viele Briefe gekriegt, hunderte, wenn nicht tausende von Briefen, und die wollte er, der will er alle persönlich beantworten und ein Brief kostet 70 Cent. Man hat mir mal gesagt, der hat eine ganze Rente, das ist ja nicht nur seine, sondern die mit seiner Frau, die nicht hoch ist übrigens, der hat eine relativ bescheidene, kriegt keine Generalsrente, die hat er verbraucht, um sozusagen den Leuten zu antworten. Und wenn der sozusagen unterwegs ist und man spricht ihn an, kriegt man sofort ein Autogramm. Und wenn da kein Tisch ist, auf dem er das Autogramm schreiben kann, dann kniet er hin. Ich habe eine ganze Sammlung von Fotos von Sigmund Jähn, wie der kniend Autogramme gibt, weil er sich dem Bürgern der DDR, sagen wir mal, so verpflichtet fühlt, ihnen dafür zu danken, dass sie mit ihren Steuern schon seinen Flug bezahlt haben.
Also die russischen Verantwortlichen für diesen Kosmosflug haben ihn wahrscheinlich nicht nur wegen der Russischkenntnisse ausgesucht, sondern weil er auch tatsächlich ein wissbegieriger, talentierter Flieger war, der sich hingekniet hat und so habe ich das nachlesen können, also auch noch bis spät in die Abendstunden da seine Hausaufgaben zu machen und so weiter und so fort. Aber was er nicht war, und deswegen passte das überhaupt nicht so richtig ins Bild der anschließenden Propaganda-Auswertung, er war kein Medienmensch. Er war, also Sie sagten, er ist krankhaft bescheiden, ich würde sagen, er ist sogar scheu. Und findet diesen ganzen Medienbetrieb ziemlich lästig, bis heute eigentlich. Und er hat nur sehr wenige Interviews gegeben und hat gesagt, warum soll das alles? Ich habe doch bloß meinen Job gemacht. Und die Arbeit hinterher in den Medien war schlimmer als der eigentliche Weltraumflug. Ja. Aber die DDR hat darauf überhaupt keine Rücksicht genommen. Wie haben Sie das erlebt? Also er wurde ja sozusagen als zweiter Gagarin wie ein Held durchgereicht durch alle möglichen Bereiche mit Live-Kameras, mit großer Fahrt am Alexanderplatz und Spalier bilden und Jubel und so weiter. Wer hat sich das alles ausgedacht? Wissen Sie das?
Das weiß ich nicht. Es gibt aber für mich nur eine Erklärung. Nachdem er geflogen war, war die Pressestelle des Ministeriums für nationale Verteidigung nicht mehr für die Berichterstattung verantwortlich. Das ist dann praktisch in ZK gewandert, in der Abteilung Agitation und Propaganda. Und da wurde dann alles organisiert, selbst zum Start war einer der Stellvertreter von Hein Gegge, so hieß der Chef der Kommission für Agitation und Propaganda in Moskau. Der hat sich aber nicht groß eingemischt. Der war sehr bescheiden. Das war ein ehemaliger Chefredakteur von der Jungen Welt. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der genau, Klaus oder so ist er mit Vornamen. Na jedenfalls, der hat sich sehr bescheiden zurückgehalten. Gegge war ein ganz anderer Typ. Gegge konnte schon mal brüllen und so. Habe ich persönlich nicht erlebt. Ich hatte mit ihm nie zu tun. Ich war nie auf dieser Ebene, dass ich mit diesen Leuten verkehrt habe. Und ich denke mir, die werden den Ton vorgegeben haben, aber ich konnte mir auch vorstellen, dass es auch Journalisten gab, die in diese Kerbe reingehauen haben, und zwar gerne. Das hat man auch in der Berichterstattung von anderen Medien erlebt. Ich glaube, manche Journalisten fühlten sich verpflichtet, hier auf die große DDR-Pauke zu hauen, vermute ich mal. Die Gefahr bestand bei mir nicht, weil ich das alles vorher erlebt habe, und ich war manchmal zufrieden, dass ich als Journalist damit mit der Landung von Sigmund Jähn, also zu diesem Thema, meine Schuldigkeit getan hatte. Ich habe mehrere Stationen dieser Rundreise miterlebt.
Es fing ja schon an mit einem Sonderblatt. Was ist überhaupt, bis zu dem Zeitpunkt habe ich das noch nie erlebt, dass das Neue Deutschland ein Extrablatt herausgibt.
Ja, wie das zustande gekommen ist, weiß ich auch nicht. Ich kann nur vermuten, dass irgendwann, ich weiß noch nicht, wann das stattgefunden hat, das Große Haus, also das ZK, angerufen hat und hat gesagt, jetzt feuerfrei. Zu diesem Ereignis. Da sind ja Dokumente vorbereitet worden. Es gab ja auch eine Pressemappe auf einmal. Wie die zustande kommen, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass auch bis zur letzten Minute an den Experimenten von Sigmund Jähn gearbeitet wurde. Also das entzieht sich alles meiner Kenntnis. Da war ich in Moskau. Das alles hinter mir, das ist mir alles entgangen, wie ich auch versucht habe, hinterher die ganzen Unterlagen, die ich geschrieben habe für das Double, habe ich auch nicht gekriegt.
Aber das war eine sensationelle Medienkampagne, würde man sagen, ja, die da gestartet wurde, bis hin zu der Tatsache, dass einige Rockmusikgruppen plötzlich Kosmoslieder geschrieben haben. Ja. Also ich erinnere nur an Hallo Alpha, hier ist Erde von der Gruppe Berluk, oder auch Stern Meißen hat, logischerweise, weil sie auch den Stern im Titel tragen, etwas geschrieben. Es war so eine Euphorie da, die schon wieder, sie erwähnten das Wort Multispektralkamera als Verballhornung, Multispektakelkamera. Also es verging ja keine Sendung, wo nicht immer die MKF-6, die Multispektralkamera, Erwähnung fand, und wie stolz wir alle sind und dass wir jetzt aufgeschlossen haben zu den Weltraumnationen USA und Sowjetunion, die Tschechen und die Polen. Das haben wir irgendwie so ein bisschen mitbekommen, und auch, dass da vielleicht noch ein Bulgare, Ivanov, irgendwann geflogen ist und das dann auch irgendwann mal. Aber wir waren die größte DDR der Welt.
Naja, ich glaube, die ganze Begeisterung hatte zwei Aspekte. Der eine war der offizielle Aspekt, wo auch der Ton vorgegeben wurde, diese himmelhoch jauchzend und so weiter. Und dann war die Bevölkerung, hat sie den Sigmund Jähn gesehen, und die Bevölkerung, die fand den offenbar gut. Da sind die Leute, die brauchten nicht zum Spalier befohlen, wenn die sind gerne hingegangen. Und haben sie festgestellt, Herr Gott, das ist ja einer von uns, er ist wirklich einer von uns, seine Bescheidenheit. Und die Reden, die er dort gehalten hat, das waren die letzten großen Reden, die er gehalten hat, die waren ihm ja vorgeschrieben. Ich habe einen ganzen Aktenordner von Stationen, die er besucht hat, wo nicht nur seine Rede vorgeschrieben war, sondern die Begrüßungsreden, wo die Fragen formuliert wurden, die man an ihn gestellt hat. Ich wundere mich, dass er nicht nur die Antworten gegeben haben und so weiter. Das war diese offizielle Seite. Und dann war die inoffizielle Seite, das war die echte Begeisterung über diesen Mann, den man gerne, wie man später den Gorbi auch begrüßt hat. Da brauchte man niemanden bitten, an die Straße zu kommen. Das war so. Und dass natürlich Künstler von so einem Ereignis irgendwie beeinflusst werden, und die reagieren natürlich auf das, was im Volke passiert. Hier haben sie mal auf eine Sache reagiert, die von der Partei so gewollt waren. Die haben ja vorher auf andere Dinge reagiert, wo sie gar nicht reagieren sollten. Über Siebenbrücken musste gehen zum Beispiel. Oder nach Süden, die Lieder, die wir alle kennen, ja. Und wer DDR-Bürger war, gelernter DDR-Bürger, wer ich, der wusste natürlich, was in diesen Dingen steckte. Ich kenne die Pudis zum Beispiel ganz gut. Ich habe eine Zeit lang mit denen, von den Pudis, waren wir zusammen auf der Oberschule in Nauen. Diese Sache war zweigeteilt. Das eine war das Offizielle, und da wurde maßlos überzogen. Wirklich maßlos überzogen. Es gab ja damals den Ausspruch, die drei größten Länder der Welt fangen mit U an. UdSSR, USA und unsere Deutsche Demokratische Republik. Das haben die Leute im Grunde so mit einem Schmunzeln hingenommen. Die haben ihr Ding gemacht, und Sigmund Jähn ist, deshalb habe ich vorhin gesagt, der ist auch eine Persönlichkeit, ein Mensch von seiner Art, der auch ins gesamte Deutschland passt. Und ich denke, der hätte verdient, dass man ihn ja zum 40. Jahrestag, sagen wir, entsprechend auch auf Regierungsebene Ehrung hat bis jetzt aus meiner Sicht vor allem auf der Ebene der Fachleute und seiner Freunde stattgefunden.
Obwohl man ja annehmen könnte, eine Ex-Physikerin als Regierungschefin würde einem gratulieren, oder?
Hatte ich mir auch gedacht, denn da war ja nach den Wahlen war ja dieser CDU-Koalitionsparteitag. Und auf diesem Parteitag musste man ja feststellen, dass von der Unionsseite kein Ex-DDR-Bürger sozusagen als Kandidat für Ministerposten aufgestellt wurde. Und ich habe mich darüber sehr gewundert. Und dann hat die Kanzlerin damals gesagt, naja, sie ist ja aus dem Osten und sie vertritt die Belange des Ostens. Da sage ich, oh, Kowalski, dann schreib doch mal bitte an die Kanzlerin. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben einen Brief geschrieben an eine führende Persönlichkeit und habe die Kanzlerin gebeten, mir mal zu erklären, weshalb sie dem Sigmund Jähn zum 80. Geburtstag, der im vergangenen Jahr war, nicht gratuliert hat und ob möglicherweise damit zu rechnen ist, dass sie ihm wenigstens in diesem Jahr zum 40. Jahrestag gratuliert. Und davon habe ich eine nichtssagende Antwort bekommen, da stand drin, die Tatsache, dass wir Sigmund Jähn nicht zu seinem Geburtstag gratuliert haben, hat nichts damit zu tun, dass wir aus dem Osten stammen. Das war sozusagen die Antwort auf die Frage, oder dass sie sozusagen den Osten vertritt. Ich habe dann nochmal zweimal nachgefragt und kriegte dann keine Antwort. Und daraufhin dachte ich, inzwischen ist der neue Bundeswehr-Traditionserlass gekommen. Und dachte, aha, das hat sicherlich mit dem Traditionserlass zu tun, weil in diesem Traditionserlass erstmals die Nazi-Wehrmacht und die NVA erwähnt werden. Da dachte ich, möglicherweise nimmt man dem Sigmund Jähn, wie sagt man da?
Übel, dass der NVA-Offizier war.
Ihm ist übel, dass er ein NVA-Offizier war. Und dann habe ich gedacht, okay, dann wäre er ja praktisch die Verteidigungsministerin, der Ansprechpartner, halt an die Frau von der Leyen geschrieben und habe gesagt, stimmt es das und was passiert? Welchen Status hat Sigmund Jähn nach diesem Traditionserlass? Und habe eine zweiseitige Antwort bekommen von einem ihrer Leute. Er hat gesagt, er teilt mir im Namen des Ministeriums mit, dass alle Angehörigen der NVA wie auch Angehörigen der Wehrmacht an sich nicht schuldig sind. Die sind praktisch neutral. Wenn aber jemand in der Bundeswehr auf die Idee kommt, den Ex-General der NVA, Sigmund Jähn, ehren zu wollen und den Antrag stellt, wird sich eine Kommission befassen, ob diesem Antrag stattgegeben werden kann. Das war für mich eine Antwort. Ja. Naja, und ich denke nicht, dass irgendwelche Leute jetzt in der Bundeswehr auf die Idee kommen werden, den Sigmund Jähn ehren zu wollen. Es sei denn, ehemalige NVA-Offiziere oder so. Eine Ehrung, eine echte Ehrung, eine gesamtdeutsche Ehrung hat bis jetzt nicht stattgefunden, steht noch aus für meine Begriffe. Denn Sigmund Jähn hat sich, ob man das will oder nicht, auch schon um Gesamtdeutschland verdient gemacht. Der hat zum Beispiel, wir haben im Moment 11 Astronauten, davon leben noch 10. Einer ist beim Unglück ums Leben gekommen.
Der ist abgestürzt in Johannisthal.
Okay, und von diesen 10 hat Sigmund Jähn 5 dabei geholfen, sozusagen mit den, nach der Wende schon, mit den Russen in den Weltraum zu fliegen. Der erste war Vlade, dann kam Ulf Merbot ist dann geflogen, dann ist der Thomas Reiter ist dann geflogen, vorbereitet wurde auch der
Ewald
ist auch geflogen und dann wurde noch ein anderer vorbereitet. Schlegel hieß der, der hat auch das Training mitgemacht. Ja. Und ich denke mir, und die waren zufrieden und die stehen übrigens zu Sigmund Jähn, für sie ist der die große Führungsperson und die werden auch zu seinem Jubiläum jetzt im Morgenröter Rottenkanzler. Alle, die ich jetzt genannt habe, die werden auch da sein und die lassen auf ihren Sigmund Jähn nichts kommen. Die ESA lässt auf Sigmund Jähn nichts kommen. Aber die große Politik tut sich offenbar ein bisschen schwer. Aber das kann sich ja noch ändern.
Die USA sind ja sehr freigebig mit Informationen, weil der Nebeneffekt von guter PR ist ja auch, dass der Kongress Mittel bewilligt, weil dann klar ist, natürlich brauchen wir die NASA. Aber von der russischen Seite ist immer noch so das Gefühl, dass da am liebsten erst darüber berichtet werden soll, wenn alles gut gelaufen ist. Wie haben Sie das erlebt? Kann man da heute einfach so sich Mondfotos bestellen von Lunokhod oder was weiß ich, von Fotoaufnahmen von Alexei Leonov freischwebend im Weltraum als deutscher Weltraumjournalist?
Ich denke, das kann man sich beschaffen. Das ist nur reine Frage des Kommerzes. Da muss er die bezahlen. Was viel komplizierter ist, ist sozusagen die verbale Aufarbeitung der Dinge, die damals nicht funktioniert haben. Ich verzweifle daran fast jeden Tag, wenn ich irgendeine Frage habe, die ist gar nicht hinterhältig, aber wo man sofort weiß, der ist Weltraumjournalist. Es gleichbedeutend heute noch für viele mit Spionen. Und ich habe eine Frage und sie sagen, Herr Gott, das weiß der, der kennt diese oder jene Hintergründe, wie kommt der wohl dazu und weshalb fragt er? Bei den Russen hat sich in der Sowjetzeit hat sich so eine Mentalität breit gemacht, die wird beschrieben mit der Bolschewiskaja Beditjenost, bolschewistische Wachsamkeit. Das war damals eine Obertugend. Man war das erste sozialistische Land der Welt, man war umgeben von Feinden und das gehörte zur Bürgerpflicht Nummer eins, den Mund zu halten. Wenn Sie bis zur Olympiade, also bis 1980 in Moskau auf der Gorki-Straße standen und da kam ein Ausländer vorbei und sagt, sagen Sie mir bitte, wo ist die Gorki-Straße? Hätte der Sowjetbürger immer gesagt, das weiß ich nicht. Erst 1980 bei der Olympiade ist der erste Stadtplan von Moskau veröffentlicht worden für die Olympiadebesucher. Und wer sie danach gehalten hat, ist auch nicht angekommen. Aber immerhin, im Wesentlichen wurde schon gemacht. Wir haben uns als Korrespondenten der DDR schwarz geärgert. Man musste wegen jedes Mistding, da musste man einen Brief schreiben, eine Theaterkarte fürs Bolschoi, da musste man die höchstpersönlich abliefern, an einem bestimmten Schalter. Und da musste man die vor der Vorstellung an einem bestimmten Schalter wieder abholen. Kein Mensch war bereit, im Grunde genommen Verantwortung zu übernehmen. Einfach mal sagen, ich jetzt entscheide da mal. Die haben immer nach oben geguckt. Das ist bei denen sozusagen ein bisschen in den Genen noch. Und das ist noch nicht rauszukriegen, heute noch. Selbst wenn Leute Tabus brechen, wie der Leonov, wie ich ihn erzählt habe, dass der der Meinung ist, man könnte doch sagen, wir im Gespräch mit dem Präsidenten. Aber der Präsident ist sicherlich locker, der geht ja inzwischen sogar zur Hochzeit nach Österreich und so. Aber ich denke mir, wenn der seinen ganzen Apparat überblickt, dann muss der auch ein bisschen darauf achten, was sozusagen die Allgemeinheit denkt. Und sie haben ja auch immer Angst, dass sie irgendwie eine neue neues Fach aufmachen, wo man nicht weiß, was da noch alles sonst drin liegt. Ja? Man hätte im Grunde zu Anfang, nachdem Gagarin geflogen ist und es war klar, man kommt mit dieser Lügerei nicht weiter, hätte man im Grunde einfach die Sache offen machen müssen, aber die ging nicht. Man hat praktisch mit dieser Lüge weitergearbeitet. Und als denn der Gorbatschow Glasnost hergestellt hat, da war man beleidigt. Also der Name Gorbatschow, den brauche ich bei meinen Freunden da in Moskau nicht zu nennen. Ja? Also Gorbatschow ist für sie der absolute Verräter. Es gibt ja auch in der DDR eine große Kolonie, die Gorbatschow auch dafür verantwortlich hat, dass die DDR kaputt gegangen ist. Wo man sagen muss, die DDR ist ja nicht weder an Gorbatschow noch am Imperialismus kaputt gegangen. Sie ist an ihrer eigenen Unfähigkeit kaputt gegangen, sozusagen den Sozialismus auf deutschem Boden ordentlich zu errichten. Ja? Wurde zwar immer behauptet, bei uns wurde das alles richtig gemacht, aber das war eben nicht so. Es gibt da dieses berühmte Sprichwort, ich habe jede Menge Beulen an meinem Stahlhelm, manche davon sind auch vom Klassenverein. Das heißt, das Ende der DDR war selbst gemacht.
Aber nochmal zu Roskosmos heißt die Raumfahrtagentur der Russen. Ja. Welche Frage, die Sie als letztes gestellt haben, ist denn abgeschmettert worden? Oder wo man sagte, Budget, also was heißt so wie warte, irgendwann werden wir das sagen.
Na, ich habe mich darüber beklagt, dass die eine Homepage haben, aber dass sie darüber so gut wie nichts Wichtiges berichten. Aber es gibt Nachrichtenagenturen, RIA Novosti, es gibt TASS und gibt andere Quellen, Zeitungen gibt es ja, die berichten unter Berufung auf Roskosmos. Das heißt also, Roskosmos-Vertreter antworten manchmal ihren eigenen Leuten irgendetwas, aber eben nur den von der Zeitung, anstatt das auf die Homepage zu stellen, was ja ganz wichtig wäre. Für mich wäre die Homepage sozusagen der Leitfaden für meine Russland-Berichterstattung. Ich muss mir das alles zusammensuchen. Das habe ich Ihnen auch mitgeteilt. Und dann schreibe ich auch immer in meinem Blog, schreibe ich immer, die Agentur hat das und das unter Berufung auf Roskosmos. Ich kenne die Leute beim Namen. Sie haben vor zwei Jahren, also noch unter dem ehemaligen Roskosmos-Chef, haben sie mal einen Artikel, den ich bei Spiegel Online veröffentlicht habe, haben sie furchtbar kritisiert. Da habe ich über Vostochny, über diesen neuen Raumfahrtbahnhof berichtet, haben wir geschrieben, dass im Grunde die Versprechungen, die damit verbunden waren, überhaupt nicht eingehalten werden. Und da hat der Chef mir in zwei Seiten langen Brief mitgeteilt, dass ich da Unrecht habe. Und dann habe ich mich entschlossen, ihn auch in Russisch zu antworten, genauso lang, und habe ihn alles widerlegt. Und dann hat er hinterher gesagt, na, wir wissen schon, dass Sie der Einzige sind, der in Deutschland richtig über uns berichten. Wir wollen mal Freundschaft schließen. Wir wollen mal die Sache begraben. Er hat mir Recht gegeben, ja, weil es auch alles gar kein Problem war, die Dinge zu widerlegen, die sie dort behauptet haben. Also an Vostochny werden ja große Hoffnungen geknüpft. Es sollte erstmal auf nationalem Territorium, man ist also nicht mehr von Baikonur abhängig und so weiter, Baikonur in Kasachstan und so weiter und so fort. Ist inzwischen, die ganzen Dinge sind zerstoben. Das nächste Raumschiff, das russische Raumschiff, wird mit Sicherheit wahrscheinlich wieder von Baikonur starten und so weiter und so fort. Ich setze mich mit denen auseinander, bloß einmal antworten und dann antworten sie nie wieder. Aber ich antworte ihnen ja pausenlos, indem ich ihnen diese Dinge, die sie mir vorenthalten, unter die Nase reiben, unter Berufung auf andere. Aber ich schreibe dann immer, wie Ria Novosti unter Berufung auf Rostkorn. Und das hat mich geärgert, weil die gar nicht wissen, dass ich im Grunde ihnen wohlgesonnen bin. Ja, und das ärgert mich im Grunde, dass sie nicht wissen, dass ich an sich ein netter Mensch bin. Ich will ja nur das schreiben, was ist. Ich halte mich da an Augstein. Sagen, was ist, ja.
Also ganz schlechte PR für ihre eigene Raumfahrt.
Ja, im Grunde genommen verschenken die jede Menge. Die könnten im Grunde genommen viel mehr punkten. Aber das geht nicht, weil dieses ewige, diese bolschewistische Wachsamkeit, die ist noch in jedem drin. Auf anderen Gebieten, da sind sie offen. Da staunt man, ja, die Oligarchen, was die alles anstellen und die, wenn die feiern und die sind auch der Technik gegenüber aufgeschlossen, die fahren die ganze Welt, aber in dieser Hinsicht sind alle, selbst meine guten Freunde von damals, die sind alle sehr, sehr zurückhaltend. Ich denke, viele sind der Meinung, ich bin immer noch ein Spion oder so, ich bin ja gar kein Spion. Ich habe gesagt, im Grunde bin ich, heute klingt das nicht gut, ein Russland-Versteher, wa? Aber so ist es, ja. Damit muss ich ja nun leben. Ich habe im Grunde aber in Deutschland weniger Widerstand als bei den Russen selbst.